Meeresrauschen, die Radiosendung von Moor.at.
Hallo und herzlich willkommen zu Netzrauschen, der Sendung von Moor.at mit Themen rund um digitale Gesellschaft, Medienkunst und Netzpolitik. Mit einem fixen Sendeplatz auf Radio Helsinki alle vier Wochen, dienstags von 10 bis 10.30 Uhr. Die genauen Sendetermine und weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf helsinki.at. Unsere bisherigen Sendungen gibt's als Podcast zum Nachhören im CBA-Archiv unter netzrauschen.mur.at. Mein Name ist Andreas Zingerle und ich darf euch durch diese Sendung führen. Heute sprechen wir über das Jahresprojekt 2023 Aaron's Law, a Tribute to Aaron Swartz, gemeinsam mit Renate Kreil vom Akonet und Moor.at Artist in Residence Ricardo Chines, der auch das Archivprojekt bei Tactical Tech betreut. Ich möchte nun meine Gesprächspartnerin Renate Kreil begrüßen. Renate leitet das NetArt-Koordinationszentrum, welches eine Initiative des österreichischen Nationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerkes Akonet ist. Ein heuriges Projekt ist Aaron's Law, das verschiedene Projekte und Aktionen rund um den sich heuer jährenden Tod von Aaron Swartz sammelt und koordiniert. Renate, vielleicht kannst du selber etwas über das NetArt Koordinationscenter bzw. die Beweggründe für das Projekt sprechen.
Danke, Andreas, für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich heute mit Ricardo unsere Projekte vorstellen darf. Zunächst möchte ich euch ein paar Hintergrundinformationen zum NetArt Coordination Center geben, eine Plattform für netzbasierte interaktive Kunstproduktion. Das NetArt Coordination Center ist eine Initiative von Akonet, dem österreichischen Wissenschaftsnetz für Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kunst und Kultur. Das ist ein nicht kommerzielles Glasfaserdatennetz, das primär gemeinnützige Einrichtungen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen, aber auch kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser mit hohen Bandbreiten versorgt. Neben all der Technologie, die dahinter steckt, geht es mir vor allem darum, die Bedeutung dieser Community darzustellen, die vor allem durch das Teilen von Wissen und durch intensive Diskussionen geprägt ist, auch über Themen wie Open Access und Open Source. Teilnehmerorganisationen wie zum Beispiel auch Moor.at haben dadurch Zugang zu diesem weltweiten Netzwerk. Das ist insbesondere interessant für nationale und internationale Kooperationen, in denen große Datenmengen ausgetauscht werden. Das kann natürlich auch für digitale Kunstproduktion zum Tragen kommen. Allerdings hat das Thema Kunst und Kultur kaum einen so großen Stellenwert wie beim österreichischen Wissenschaftsnetz. So kam es, dass 2018 das NetArt Coordination Center initiiert wurde. Vorher war es vor allem eine Dokumentationsplattform für unsere internationalen Multisite-Performances, in denen wir Künstlerinnen, die sich an verschiedenen Orten der Welt befinden, live über Hochleistungsdatennetze verbinden und Open-Source-Technologien bzw. Software verwenden, um die Latenzen zu reduzieren, die sich bei den Übertragungen ergeben. Diese sogenannten Low-Latency-Technologien werden im Umfeld der Wissenschaftsnetze vor allem in Italien und Tschechien, aber auch in Polen entwickelt. Wir haben uns in erster Linie zur Aufgabe gemacht, Konzepte mit Kooperationspartnerinnen zu realisieren, um die Faszination künstlerisch-technischer Prozesse und deren untrennbare Beziehung zu leben für und mit dem Publikum. Wir arbeiten zum Beispiel an einem vernetzten Musikschulenprojekt oder an einem Multisite-Konzert über den armenischen Komponisten Komitas Vardapet. So entstand aber auch die Idee zu unserem aktuellen Projekt Aaron's Law, bei dem ihr oder beziehungsweise auch Moor.at eine wichtige Rolle spielt.
Ja, Aaron ist ja leider bereits 2013 durch Suizid mit gerade mal 26 Jahren verstorben. Zeit, ihm Tribut zu zollen und auch zu sehen, ob und von wem seine Ideen weiterverfolgt werden. Auf der NetACC-Seite kann man einige Projekte und Aktionen dazu finden. Renate, wie haben sich die verschiedenen Projekte und Kooperationen ergeben und wie bist du auf Organisationen zugegangen? Was erwartet uns heuer noch?
Ja, genau, heuer am 11. Jänner hat sich sein Todestag zum 10. Mal gejährt. Ich bin allerdings auf Aaron Swartz erst 2019 durch die Dokumentation der Internets on Boy von Brian Kappenberger aufmerksam geworden, die ein wunderbares und nachvollziehbares Bild von Aaron zeichnet. Vom Entwickler zum Unternehmer, zum Internetaktivisten für den freien Zugang zu Wissen im Web bis zum politischen Aktivisten. Der Film war eine Reaktion vor allem wegen der tragischen Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, in Verbindung mit einem bevorstehenden Prozess USA versus Aaron Swartz, der im April 2013 beginnen sollte, mit einer Androhung von 35 Jahren Haft als Konsequenz für seinen unbedingten Aktionismus. Den Titel unserer Projektserie Aaron's Law haben wir uns übrigens von einem Gesetzesentwurf entliehen, der postum eingebracht wurde. Für uns steht er jedoch für seine Visionen und Spirit und Überzeugung, Technologien auf gesellschaftspolitische Konsequenzen zu überprüfen. Aaron wurde ja schon zu Lebzeiten als Wunderkind bezeichnet. Er selber hat in seiner Kernaussage aber Folgendes gesagt: Be curious, read widely, try new things. I think a lot of what people call intelligence boils down to curiosity. Dieser Satz ist für mich persönlich eine Initialzündung gewesen, über Dinge anders nachzudenken, und ich verstehe ihn auch als Aufforderung, mutig zu sein. Auf alle Fälle hat er schon im Alter von 14 Jahren mit Leuten wie Tim Berners-Lee, dem Initiator des World Wide Web, gearbeitet. Als technischer Entwickler arbeitete er zum Beispiel mit Lawrence Lessig und dem Lessig und dem Creative Commons Teams an der Einführung dieser freien Lizenzen. Er hat also aktiv die Zeit des Umbruchs zum World Wide Web mitgestaltet und viele jener Entwicklungen, die wir heute ganz selbstverständlich verwenden, mitgestaltet. Zum Beispiel auch die Diskussionsplattform Reddit. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen den Aufstand der Subreddits mitbekommen, die sich gegen die aktuelle Geschäftspolitik des Unternehmens wehren. Aaron hat sich in seinen Blogs auch immer wieder zum Thema Kunst geäußert und da gab es natürlich auch eine Verbindung zu ihm. Insgesamt haben sich vier Hauptthemen in der Projektserie herauskristallisiert: Open Access, Open Source, Software, Creative Commons und Ethics in Technology, also alles Themen, die auch für die digitale Kunstproduktion wichtige Kernthemen sind und Fragen aufwerfen. Ja, das ursprüngliche Konzept ist 2020 entstanden und ist dann wegen der Lockdowns, hat es so vor sich hingeschlummert. Und eigentlich warst du das, der mich im März letzten Jahres, glaube ich, war es, darauf angesprochen hat, ob es noch aktuell ist, und so hat das eigentlich alles begonnen.
Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wie kann man solche Ideen auch kommunizieren und außerhalb der akademischen Zirkeln und deren Publikationen, die ja auch sehr oft hinter Paywalls liegen, das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und auch zum Diskurs stellen? Da ist es nicht nur wichtig, diese Ideen in den jeweiligen Sprachen zu übersetzen, sondern auch an Zielgruppen anzupassen. Ich kann mich erinnern, ich unterrichtete an der Kunstuniversität Linz in der Zeit, als Aaron verstarb, und gemeinsam mit den Studierenden sprachen wir sehr viel über RSS, Reddit, Creative Commons Lizenzmodelle und auch, wie sie diese Plattformen für ihre eigenen künstlerischen Arbeiten und Projekte nutzen können und auch sollen. Und auch Open Software und Hardware war durch Arduino-Plattformen, Raspberries und Processing-Software immer wieder im Gespräch. Und auch, dass das ein gewisser, dass sie das als Standard ansehen können und sollen. und dass auch Ihre Arbeiten, die Sie produzieren während des Studiums, dass Sie die unter einer Creative Commons Lizenz lizenzieren sollen und auch anderen Leuten zur Verfügung stellen sollen. Ich denke mal, je früher man damit in Berührung kommt, trägt sich das vielleicht auch weiter und man verwendet es in seiner künstlerischen Laufbahn. Mehr Open-Source-Tools, freie Lizenzen und man hat ein gewisses Mindset, mit dem man dann weiterarbeitet und agiert. Auch für Aaron war die Auseinandersetzung und Diskussion von technologischer Innovation und den soziopolitischen Konsequenzen, die diese Innovationen mit sich bringen, sehr wichtig. Wo und wie müssen wir politisch aktiv werden und für ein freies Internet eintreten? Es gibt ja ein paar Projekte dieses Jahr, die sich mit Aarons Ideen auseinandersetzen. Renate, gibt es da persönliche Highlights?
Jedes Projekt ist für mich ein Highlight, weil es mit anderen Ansätzen arbeitet und unterschiedliche Geschichten erzählt und dadurch auch unterschiedliche Menschen erreichen kann. Das ist das Wichtigste. Und ich bin unendlich dankbar und berührt, dass wir dieses Projekt in so kurzer Zeit aufbauen konnten. Ganz generell, um politisch aktiv werden zu können, sollten wir auch etwas über die Geschichte des Internets wissen und die unglaublich spannende Zeit, die den Übergang zum World Wide Web beschreibt. Für mich geht es zunächst um Aufklärung, weil die Entwicklungen schneller sind als unser Denken, habe ich manchmal den Eindruck. Wir haben zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt mit Elisabeth Schimana, Komponistin, Medienkünstlerin vom Institut für Medienarchäologie im Jena realisiert, unter dem Titel »Als das Internet noch jung war«, ein zweitägiges Symposium im Stadtmuseum St. Pölten. Die Videos sind schon online. Mit Medienkünstlerinnen und Aktivistinnen, die sich schon seit den 80er Jahren aktiv mit Medienkunst und Netzkunst beschäftigen, als Aaron gerade seinen ersten Computer bekam. Viele Projekte damals haben sich mit den Errors der Technologie beschäftigt und sind durchaus an politische Grenzen gestoßen in ihren Projekten und nicht nur an technische. Im Februar waren wir im Future Lab des Schubert Theater Wien, ein Puppentheater für Erwachsene, zu Gast, die sich intensiv mit digitalem Theater auseinandersetzen. Annemarie Atzberger hat eine großartige Aaron-Puppe gebaut. Ich nenne sie unsere Botschafterin, deren Scan nun im virtuellen Museum Inside Aaron zu sehen ist. Und es läuft gerade auch ein Stationentheater an den Wochenenden im öffentlichen Raum mit dem Titel »Der Zeit voraus«. Es wird unter anderem auch das Manifest von Aaron, das er 2008 in Italien verfasst hat, vorgelesen von 4 Schauspielerinnen. Und das Publikum hat darüber hinaus die Möglichkeit, mit Aaron über Augmented Reality visuell in Berührung zu kommen. Ein paar Meter weiter in der Sensengasse 9 an der Fakultät für Computerwissenschaften hat die Forschungsgruppe COSE eine Hörstation eingerichtet, wo Passantinnen per Handy mit Radioempfang oder Radio 50 Minuten Vorträge von Aaron anhören können. Ein Plakat markiert diese Möglichkeit und beschreibt genau, wie man quasi mit dem Transmitter im Inneren des Raumes in Verbindung kommt. Sehr wichtig ist für uns, mit einem jungen Publikum zu kommunizieren. Deswegen haben wir auch Schulkooperationen geplant als Begleitung zur digitalen Grundausbildung. Erstmals im März in Kooperation mit dem Dschungel Wien, eines der innovativsten Kinder- und Jugendtheater. Wir waren sehr schnell überbucht und hatten die Möglichkeit, vor 101 13-jährigen Jugendlichen die Geschichte von Aaron zu erzählen. Martin Ciettini, aka Norbert Unfug, ein Medienkünstler, war dabei und hat in seiner Präsentation mit einigen Beispielen den Begriff Hacktivism ausführlich beschrieben und positiv besetzt. Auch das ist eine politische Aussage. I certainly haven't been shopping for any new shoes. I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot, and by foot it's a slow climb. But I'm good at being uncomfortable, so I can't stop changing all the time. I notice that my opponent is always on the go and won't go slow so's not to focus, and I notice
He'll let you ride with any guide as long as they go fast. From whence he came, but he's no good at being uncomfortable, so we can't stop staying exactly the same. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. I seem to you to seek a new disaster every day. You deem me due to clean my view and be at peace and lay. I mean to prove, I mean to move in my own way and say I've been getting along for long before you came into the play. I am the baby of the family, it happens so. Everybody cares and wears the sheep's clothes while they chaperone. Curious, you're looking down your nose at me while you appease. Courteous to try and help, but let me set your mind at ease. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Do I soar you? You need to hurry to my side. It's very kind, but it's to no avail. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. If there was a better way to go, then it would find me. But the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine.
Netzrauschen. Die Radiosendung von Moor.at.
Ja, Aaron kann man insofern schon als Extraordinary Machine ansehen, der Leute über verschiedene Kunstsparten inspiriert, aber auch zusammenbringt. Ich möchte auch einen Beitrag von Moor.at kurz vorstellen. Wir haben im Rahmen des Jahresprojekts einen Open Call für eine Artist Residency ausgeschrieben und wir sind sehr froh, Ricardo Chines von Tactical Tech in Berlin für 2 Monate hier in Graz begrüßen zu können. Ricardo leitet das Archivprojekt von Tactical Tech sowohl online als auch physisch. Er arbeitete bereits in der Vergangenheit mit der NGO im Entmittlungssegment Exposing the Invisible zusammen. Ricardo ist eigentlich kein Archivar, sondern investigativer Journalist, der auch lange Zeit in Istanbul als ausländischer Korrespondent tätig war. Seine Arbeitsweise kann man als sehr journalistischen Rechercheansatz sehen. Und ja, finde ich spannend, dich hier zu haben. Hallo Ricardo.
Hallo Andreas. Oder vielleicht sollte ich lieber Servus sagen, grüß Gott.
Ricardo, ich habe dich schon kurz vorgestellt. Kannst du noch etwas zu deinem Projekt sagen? Du hast den Titel Why is Archiving so unsexy, sexy again gewählt. Kannst du dich ein bisschen genauer vorstellen oder auch deine Hintergründe und deine Herangehensweise etwas sagen?
Ja, genau. Vielleicht aber spreche ich lieber auf Englisch jetzt, damit mehr Menschen zu erreichen sind. Renate was highlighting, and this is very important, the eclectic spirit of Aaron Schwartz. And why is it so important? So we have Renate's coordination center, making it very useful, well-known. And at the same time, we have Aaron being not only an internet activist, but also an investigator and a fighter for open archives and open knowledge for Creative Commons, for example. And at the same time, he was very fond of libraries and archives and the arts. He was, we would say, metaphorically playing all the drums in a musical band. He was having good contacts with several communities, like the open access one, but also with artists. So we are trying in this eclectic spirit, to do the same, addressing all kinds of peoples and initiatives in Graz, but also beyond. We are talking, for example, with members of Open Glam, with the Volkshaus, Spectral, Stadtarchiv, Balthasar, Jukus, Atelier 12, Radio Helsinki, Elevate, NetArt, you name it. And we are asking them, what do they need if they consider archiving to be important at all? What they would archive the first, if they would have the possibility to do it. And we already have some feedback and some interesting and surprising answers as well. Surprising in the sense of not expected from Murate servers, people, but also not only. And out of all of this, we are trying to create a model of workshop or work lab that responds to all this input, without forgetting, as I said, Aaron Schwartz. That is, we are going to talk about open archives, open knowledge, open software, and also in the spirit of tactical tech, we will also try to do it practical and following a do-it-yourself philosophy that would enable, make possible for the people to start archiving themselves whatever they consider to be important, to be recorded. So one very practical workshop, it should be work lab, the one that we have in mind, but also one that deals with the historical roots of archiving and also should be able to answer a crucial question. Why is archiving so important and why is it alive? And why people think, as an urban legend, tend to think that archiving is so unsexy, is something grey that is being done in hidden corners, surrounded by dust and so on. So we will highlight exactly the opposite. We will try to make it clear why archiving is so important and actually so alive for the people involved.
When you mentioned that archiving is seen as a boring or unnecessary task, I found parts of the interviews interesting where people mentioned that their institutions are struggling with day-to-day business and precarious working conditions, and documentation happens mainly for funding bodies and annual reporting. So what should we do beyond that? You also mentioned the political dimensions in creating these archives and collections. What are the observations and thoughts on this?
Exactly, Andreas. If you remember the dialogue, the interview with Wolfram from the Stadtarchiv, we always face the same reaction. The lack of funding is a crucial point, even the lack of interest. As many see it, the archiving as a luxury. See archiving as something not affordable, like many people think it's necessary and we have a lot of work to do, we would love to do it, but because of the lack of resources, it's not really urgent right now. We will do it someday, but not now. Let's talk about it in the future. And even people that think about it in a very practical way, like Lily and Clemens from Helsinki, from Radio Helsinki, or Ali from Jukus, the people that really see a clear need, as they recycle programs or oral history to make something new that would be almost automatically used in the near future, even for these people, that see a need in a present podcast, a present Ausstellung, an exhibition. So even for them, it's difficult to address these questions, mostly because of lack of time and, yes, again, resources. So we saw, for example, with the Spanish radio broadcast, Radio Nacional, they have a great collection of podcasts, new podcasts, that are based in old audio material, archive material. So there's a clear misconception here, because archiving is like something related to the past. But what are the people talking about nowadays? Well, ChatGPT and artificial intelligence, for example. So sorry to say it, but both ChatGPT and artificial intelligence, the internet as a whole, all these phenomena are not possible without archiving, clearly. And the people are not really conscious about it. They don't realize it normally. And exactly this is also politically, not only because of open software being more accessible to everyone nowadays and being of better quality, but also because of historical roots. Archives being political, like, for example, the ones that were created by the Stasi, the secret police of the socialist Germany, or take the ones in Lebanon or Egypt or Argentina with the junta, many different countries, even the NSA archives in the States. We have to ask ourselves who controls these kind of archives, who is giving an access, a clearance for which archives. Why is a normal citizen not given access to which archives? All these questions are very clearly political.
Yes, I agree. Many interesting aspects we can draw from the various interviews. Renate, do you want to comment on this as well?
Im nächsten Projekt geht es ja um das Thema Archivierung. Und wie am Anfang kurz angesprochen, Dokumentationen sind ein ganz wichtiger Teil der Archivierung. Wir haben sehr viel Arbeit in die Dokumentation unserer Multisite-Performances mit dem Titel Near and the Distance 1 bis 3 gesteckt. Und ich glaube, das ist sicher ein Grund, warum es uns überhaupt noch gibt. Für uns waren diese Dokumentationen von großer Bedeutung, um künstlerisch-technische Prozesse sichtbar zu machen, die sonst unsichtbar bleiben. Und auch die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Dokumentationen sind zumindest eine Chance, die Kommunikation mit Fördergeberinnen zu erleichtern oder auch versteckte Kosten zu identifizieren. Damit kann man auch dem Vorurteil begegnen, dass Prozesse im Hintergrund sowieso per Knopfdruck passieren. Und vielleicht kann man dadurch auch prekären Arbeitssituationen in der Zukunft vorbeugen. Auch das ist politisch. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Worklab der kommenden Tage und die Ergebnisse und Lösungsvorschläge von Ricardo zum Thema Archivierung.
Das war eine weitere Folge von Netzrauschen, eine Sendung von Mur.at. Heute mit einem Interview mit Renate Greil vom ACONET und Ricardo Genes von Tactical Tech Archivprojekt. Genauere Infos zu allen Interviewpartnerinnen und weitere Links findet ihr in der Sendungsinformation auf helsinki.at. Unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf netzrauschen.mur.at sowie im CBA-Archiv unter cba.fro.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Zingerle und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.